Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast. Die Umordnung der Welt.
Mit Stefan Detjen. Das ist nicht der übliche Politik-Podcast, so wie ihr normalerweise kennt, sondern das ist der Beginn zu einer Reihe von längeren Gesprächen. Nicht wie sonst im Redaktionskreis unseres Hauptstadtstudios, sondern Gespräche mit internationalen Wissenschaftlern und Publizisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, wie wir jenseits des politischen Alltags die tiefgreifenden Veränderungen in der Welt verstehen können, die uns dann als Symptome globaler Entwicklungen auch auf der nationalen Ebene erreichen und im Politik-Podcast beschäftigen. Die Umordnung der Welt ist der Titel dieser Reihe. 3 Folgen kommen zunächst mal in den kommenden Wochen. Es geht in allen Gesprächen um die Frage, ob es so etwas wie eine Weltordnung überhaupt geben kann, wie die aussieht, wie sie entstanden ist, wer sie prägt oder beherrscht und wie sie sich gerade verändert. Den Auftakt macht ein Gespräch mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler John Mearsheimer. Dann folgt ein Gespräch mit dem aus dem Senegal stammenden Philosophen und Literaturwissenschaftler Souleymane Bachir Diagne. Beide habe ich getroffen, weil sie ganz unterschiedliche Pole in der Debatte um internationale Politik und die Möglichkeit einer Weltordnung vertreten.
John
Mearsheimer.
Stefan. Hi.
John Mearsheimer habe ich Ende letzten Jahres in New York getroffen. Der war gerade aus Chicago, wo er seit den 80er Jahren an der University of Chicago lehrt, zu einem Vortrag an der Columbia University nach New York gekommen. Wir mussten da erstmal einen ruhigen Raum für die Aufnahme suchen, sind dann in seinem winzigen Hotelzimmer an der Upper West Side gelandet, haben Nachtkästchen umgeräumt und zu einem Studiotisch zusammengeschoben. John Mearsheimer ist inzwischen 76 Jahre alt und sowas wie eine Legende der amerikanischen Politikwissenschaft. Er ist wahrscheinlich der prominenteste, pointierteste, streitbarste, auch umstrittenste Vertreter des sogenannten Realismus in der Wissenschaft der internationalen Beziehungen. Kurz zusammengefasst sagt Mearsheimer, dass die Vorstellung, es könne so etwas wie eine regelbasierte Ordnung in der Welt geben, naiv ist. Für ihn und die Realisten ist die Welt ein Dschungel, in der allein das Recht des Stärkeren gilt. Und, ob man das gut findet oder nicht, man muss es als Realist anerkennen und sich entsprechend verhalten. Mearsheimer ist immer wieder heftig kritisiert worden. Auch manches, was er in unserem Gespräch, zum Beispiel zu Russlands Überfall auf die Ukraine, sagt, wird heftigen Widerspruch auslösen. An einer Stelle halten wir es sogar für falsch. Ich mache das deutlich in dem Gespräch. Jedenfalls konnte es dem Faktencheck unserer Experten aus unserem Osteuropa-Team im Deutschlandfunk nicht standhalten. Aber ich glaube, es ist trotzdem interessant, sich mit ihm auseinanderzusetzen, weil Mearsheimers Theorien die amerikanische Außenpolitik immer wieder geprägt haben und weiter prägen. Donald Trump, sagt Mearsheimer, sei ein konsequenter Realist, aber Mearsheimer erklärt dann am Ende unseres Gesprächs auch, warum er mit Trump nichts zu tun haben will und inzwischen, naja, hört selber zu, Anhänger von ganz jemand anderem ist. Also, ich finde, es ist ein spannendes und erkenntnisreiches Gespräch.
So we're going to talk mainly about realism, is that right?
Yeah, I'm trying to understand what realism is.
Wir haben es hier in einer übersetzten Fassung im Politik-Podcast-Feed. Die deutsche Stimme ist die von Martin Engler. Das englische Original gibt es in unserer Audiothek-App.
It's recording. It does, yeah.
You want a thing of water, by the way?
Möchten Sie ein Wasser?
Maybe, if you have,
this one's,
you have
two. It's not open. Thanks. I have two of them.
Thank you. Yeah,
I'm
wonderful.
Not that just big a water drinker.
Ich bin nicht so ein großer Wassertrinker.
Yeah, John, let's start with a broad question. I mean,
John, lassen Sie mich mit einer allgemeinen Frage anfangen. Es wird immer wieder gesagt, die Welt sei nicht in Ordnung. Die Welt sei aus den Fugen geraten. Es gibt Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten. Wir sehen die nuklearen Drohungen aus Nordkorea, die Spannungen im Südchinesischen Meer. Das ist alles beängstigend und ich suche nach Erklärungen dafür, was da los ist in der Welt. Was ist die Antwort des Realisten?
Well, a realist like me basically believes that power is the currency of international relations.
Nun, ein Realist wie ich glaubt vor allem, dass Macht die Währung der internationalen Beziehungen ist.
And the argument that we make, we realists, is that states care principally about the balance of power.
Wir Realisten sagen, dass Staaten vor allem ein Gleichgewicht der Kräfte anstreben. Denn im internationalen System gibt es keine höhere Autorität, die über den Staaten steht. Das heißt, wenn ein Staat Probleme mit seinem Nachbarn bekommt, weil der ihn vielleicht überfällt, dann gibt es keine höhere Macht, die er zur Hilfe rufen kann. Der Staat muss alleine zurechtkommen. Daraus folgt, in einer Welt, in der die Großmächte gegenseitig Furcht voreinander haben, die Frage, was garantiert am ehesten, dass sie überleben?
And where there's no higher authority that can rescue them, what is the best way to guarantee that you survive?
Und die beste Überlebensgarantie ist, mächtig zu sein. Genauer gesagt, mächtiger als alle Nachbarn. Denn je mächtiger sie sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein anderer Staat sie bedroht oder angreift. Das ist die schlichte Logik, die alle Staaten verstehen. Und das führt dann zu diesem intensiven Sicherheitswettbewerb um Macht, vor allem zwischen den Großmächten. Und manchmal führt dieser Sicherheitswettbewerb dann zum Krieg, also dieses Streben danach, so viel Macht wie möglich zu haben, um die eigenen Überlebenschancen zu maximieren.
Having as much power as possible to maximize your chances of survival that sits at the core of international relations.
Überleben, das ist der Kern der internationalen Beziehungen. Und nochmal, es gibt Kriege, weil es keine höhere Instanz gibt, die sie rettet, wenn sie in Schwierigkeiten kommen. Und das passiert schnell, wenn ein anderer Staat ihnen schlecht gesonnen ist.
Das
hört sich ja ziemlich darwinistisch an, aber innerhalb der Gesellschaften haben wir gelernt, dass es so etwas gibt wie die Zivilisation, die die darwinistische Natur des Menschen zähmt. Gibt es so etwas nicht auch auf der internationalen Ebene? Ein Prozess, in dem Regeln definiert und Institutionen geschaffen werden. Die scheitern zwar auch immer wieder, aber sie arbeiten hart dafür, gemeinsame Werte in der Welt zu schaffen.
Well, the fundamental difference between what happens inside a society or in domestic politics on one hand.
Der grundlegende Unterschied zwischen dem, was innerhalb einer Gesellschaft geschieht, und dem internationalen System ist, dass man innerhalb einer Gesellschaft eine höhere Instanz hat, an die sie sich wenden können, um Schutz zu suchen. Das nennt man den Staat. Innerhalb von Staaten gibt es eine Hierarchie. Die gibt es im internationalen System nicht. Da haben sie keine höhere Autorität. Sie leben in dem, was wir in den internationalen Beziehungen Weltanarchie nennen. Also Anarchie im internationalen System und Hierarchie innerhalb von Gesellschaften, weil es einen Staat gibt.
To illustrate this point in a bit more detail, think of Thomas Hobbes.
Denken Sie an Thomas Hobbes. Hobbes spricht über Individuen im Naturzustand. Im Naturzustand gibt es keine höhere Instanz und es ist eine atavistische Welt. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Was rät uns Hobbes, um das zu überwinden? Er empfiehlt, einen Leviathan zu erschaffen, und das ist der Staat. Wenn Sie einen Leviathan haben, haben Sie Hierarchie. Das Problem des internationalen Systems ist, dass es da keinen Leviathan gibt. Es gibt keinen Weltstaat. Das internationale System entspricht Hobbes' Naturzustand.
Aber es gab Versuche, Regeln durchzusetzen. In Europa haben sich die Staaten seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges in der Westfälischen Friedensordnung darauf verständigt. Und im 20. Jahrhundert wurden Institutionen wie der Völkerbund und die Vereinten Nationen geschaffen. Die sind jetzt nicht der Leviathan der Weltordnung, also diese übermächtige Gestalt, in der sich die Staatsgewalt bei Thomas Hobbes verkörpert. Aber die haben Macht und sie haben Regeln durchgesetzt. Ich habe das selbst in der UNO-Generalversammlung beobachtet. Da sind mehr als 190 Staaten, die sich auf internationale Regeln beziehen, die sie alle irgendwie respektieren.
The League of Nations and the United Nations and all other international institutions have no real teeth.
Der Völkerbund, die Vereinten Nationen und alle anderen internationalen Institutionen haben keine Zähne. Wenn eine Großmacht wie die Vereinigten Staaten, Russland oder China beschließt, die Regeln zu ignorieren, passiert gar nichts. Diese Institutionen können nichts dagegen tun. Außerdem bestehen diese Institutionen hauptsächlich aus Regeln und Normen. Das haben Sie ja eben auch so gesagt. Und da stellt sich dann die Frage, wer setzt diese Regeln? Es sind die mächtigsten Staaten im System und die schreiben die Regeln so, dass sie selbst davon profitieren. Es sind also die Vereinigten Staaten, die die regelbasierte Ordnung geschaffen haben, die die Menschen in Deutschland und anderen europäischen Ländern so lieben. Sie finden diese Regeln gut. Aber wenn die Vereinigten Staaten finden, dass sie etwas tun wollen, was die Regeln verletzt, dann verletzen sie die Regeln eben.
And who's going to stop the United States? There's no higher authority. There's no Leviathan.
Und wer hält die USA davon ab? Es gibt keine höhere Instanz. Es gibt keinen Leviathan. Sie reden von den Vereinten Nationen.
But also the United States are paying a price when it comes to.
Aber auch die USA zahlen einen hohen Preis dafür. Und wir sehen ja, wie sie an Respekt und Boden in der Welt verlieren, gerade weil der globale Süden an Macht gewinnt und einflussreicher wird.
I think there's no question about that. The United States is paying a price, but that doesn't stop the United States from violating the rules.
Die Vereinigten Staaten zahlen einen Preis, aber das hält sie nicht davon ab, gegen Regeln zu verstoßen. Und wenn Sie als anderer Staat sehen, wie die USA die Regeln verletzen und damit davonkommen, wie viel Vertrauen haben Sie dann noch in diese Regeln? Nicht viel. Wenn Sie nach Peking fahren oder nach Moskau und reden da über die regelbasierte Ordnung und sagen, keine Sorge, die USA werden Sie schon nicht angreifen, weil Sie sich an die Regeln der internationalen Ordnung halten, dann lachen die Sie aus und halten Sie für verrückt, weil Sie den Vereinigten Staaten nicht trauen. Und die wissen natürlich auch, dass die USA nicht bestraft werden, wenn sie gegen die Regeln verstoßen, weil es die höhere Autorität, die dafür da sein sollte, nicht gibt.
Ihre akademischen Gegenspieler, zum Beispiel John Eikenberry, die Verfechter des sogenannten internationalen Liberalismus, die würden Ihnen entgegenhalten, dass die internationale Ordnung natürlich nie perfekt war, aber dass wir uns darum bemühen sollten.
Es gab mal eine liberale internationale Ordnung. Das war während der unipolaren Phase, als es nur eine Weltmacht gab.
Sie meinen nach dem Fall der Berliner Mauer?
Yes, I'd say roughly from 1989 up till about 2000.
Ja, ungefähr von 1989 bis etwa 2017. Das ist der unipolare Moment.
Aber den Völkerbund gab es schon nach dem Ersten Weltkrieg.
The League of Nations had no teeth. That's why you got World War II.
Der Völkerbund hatte keine Zähne. Deshalb gab es 20 Jahre nach dem Ersten den Zweiten Weltkrieg. Und während des Kalten Krieges haben die Vereinten Nationen kaum eine Rolle gespielt. Denn die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten hatten ihr Vetorecht. Und jedes Mal, wenn jemand einen Vorschlag machte, der den Sowjets nicht gefiel, haben die ihr Veto eingelegt. Und umgekehrt. Diese Institutionen sind einfach nicht sehr bedeutsam.
The General Assembly has no teeth. The Security Council has some teeth, but it only has teeth when both the US and the Russians and the Chinese all agree.
Die Generalversammlung hat keine Zähne. Der Sicherheitsrat hat ein paar Zähne, aber nur dann, wenn sowohl die USA als auch die Russen und die Chinesen sich einig sind.
What's the consequence? What should from a realist's perspective?
Was ist die Konsequenz daraus? Finden Sie diese Institutionen vollkommen nutzlos? Ich habe es als Journalist beobachtet, wie die deutsche Regierung seit der russischen Invasion in der Ukraine hart dafür gearbeitet hat, Unterstützung und Mehrheiten in der UN-Generalversammlung zu gewinnen. Die haben ihre Politik dafür vollständig verändert. Sie haben angefangen, auf eine ganz neue Art und Weise mit den Staaten des globalen Südens zu sprechen, weil sie wussten, dass man die braucht, um Mehrheiten bei den Vereinten Nationen zu bekommen.
Look, it's very important to understand that in a highly interdependent world, a highly globalized world.
Sehen Sie, in einer hochgradig vernetzten, stark globalisierten Welt brauchen Sie Regeln, um alltägliche Geschäfte abzuwickeln. Dafür gibt es alle möglichen Institutionen, die eine wichtige Rolle spielen, um den wirtschaftlichen und politischen Austausch zwischen den Staaten im System zu erleichtern. Dazu braucht man diese Institutionen auch. Aber Sie müssen immer bedenken, und das treibt den Realismus an, dass kein Staat sicher sein kann, dass nicht ein anderer Staat gegen diese Regeln verstößt und ihn militärisch angreift.
So if I'm Russia, right, and I'm dealing with the United States.
Angenommen, ich bin Russland und habe es mit den Vereinigten Staaten zu tun. Da gibt es natürlich all diese Regeln und alle diese Institutionen wie die Vereinten Nationen, in denen Russland und die Vereinigten Staaten vertreten sind. Oder denken Sie an China und die Welthandelsorganisation. China ist Mitglied der WTO und hat davon profitiert. Und die Vereinigten Staaten waren die treibende Kraft hinter der Gründung der WTO. Es gibt also Regeln der WTO, Regeln der UNO, und die gelten für alle diese drei Großmächte. Aber trotzdem führen sie einen intensiven militärischen Wettbewerb um Sicherheit. Deshalb ist der Realismus so überzeugend, weil weder Russland noch China noch die Vereinigten Staaten sicher sein können, dass nicht einer von ihnen gegen alle Regeln verstößt und sie bedroht. Sobald sie dieses Risiko sehen und keine höhere Autorität da ist, um sie zu schützen, konkurrieren diese Staaten um die Macht.
Possibility is on the table and there's no higher authority to come in and rescue those great powers. It causes those states to compete for power.
And just to go to the Chinese. Und zu China. Die Chinesen wissen sehr genau, was passiert, wenn man schwach ist und keine Macht im internationalen System hat. Sie sprechen vom Jahrhundert der nationalen Erniedrigung. Sie wissen, dass die anderen Großmächte China übervorteilt und gedemütigt haben, als sie schwach waren. Und wenn Sie heute nach China kommen, sagen die Ihnen ganz klar, dass sie das nie wieder zulassen werden. Das ist nur eine andere Art zu sagen, dass sie fest entschlossen sind, mächtiger zu werden. Die wollen eine echte Macht sein. Die wollen der mächtigste Staat in Asien sein. Und ich werfe das den Chinesen nicht vor. Wenn ich für die nationale Sicherheit in Peking zuständig wäre, würde ich auch Asien dominieren wollen. Ich wäre dann auch gerne der mächtigste Staat und würde die Vereinigten Staaten so schnell wie möglich aus Asien rausdrängen. Warum? Weil das der beste Weg ist, um zu überleben. In einem System, in dem es keine höhere Macht gibt, die sie schützt.
And that's why you propose that we have to understand these actors, be it China.
Sie sagen, dass die Akteure, sei es China, sei es Putins Russland, auf der globalen Bühne rational handeln. Wie weit würden Sie mit dieser Behauptung gehen, dass internationale Akteure einer Vernunft folgen? Wir gehen ja mehrheitlich davon aus, dass Putins Einmarsch in die Ukraine irrational war oder dass Xi Jinpings Streben nach einer Annexion Taiwans unvernünftig ist, weil er von der Wiederherstellung eines alten chinesischen Reiches aus früheren Jahrhunderten träumt.
My basic argument, and as you know, Sebastian Rosato and I wrote this book on how states think.
Sebastian Rosato und ich haben gerade ein Buch darüber geschrieben, wie Staaten denken. Unser Argument ist, dass die Staaten in aller Regel vernünftig handeln. Und das gilt natürlich auch für Großmächte. Wir sprechen in dem Buch auch über Putin. Und wie Sie sagen, glauben die meisten Menschen im Westen, dass Putin irrational handelte, als er in die Ukraine einmarschierte. Denn sie glauben eben, Putin sei ein Imperialist, der ein neues Reich schaffen wollte. Großrussland oder sogar die Wiedereinführung der Sowjetunion. Und man meint, dass das eine Wahnvorstellung war und jeder, der sich heutzutage solche Ziele steckt und verfolgt.
But there were some arguments for it. I mean, he had written about this idea of a Russian, great Russian Empire.
Aber es gibt Argumente dafür. Ich meine, Putin hatte über die Idee eines russischen Großreichs geschrieben und behauptet, dass die Ukraine nie als Staat existiert habe. Er hat das ein halbes Jahr vor der Invasion veröffentlicht und ein imperiales Programm beschrieben.
Ich glaube das nicht. Ich meine, dass in diesem Aufsatz tatsächlich genau das Gegenteil stand. Das ist ein westlicher Mythos. Es gibt keine Beweise. Null Beweise dafür, dass er jemals gesagt oder geschrieben hat, er habe imperiale Ambitionen oder ein Interesse, die Ukraine zum Teil eines Großrusslands zu machen. Das ist ein Mythos.
And in fact, if you think about what happened immediately after the war started.
Erinnern Sie sich daran, was unmittelbar nach Beginn des Krieges passierte. Am 24. Februar 2022. Kurz danach, im März und Anfang April, gab es Verhandlungen zwischen Putin und Zelensky, zwischen den Russen und den Ukrainern, hauptsächlich in Istanbul, um den Krieg zu stoppen. Und eine Vereinbarung zwischen den Russen und den Ukrainern war zum Greifen nah. Aber natürlich kamen dann die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten und haben das unterbunden. Wir haben Zelensky gesagt, er solle da weggehen, obwohl sie fast eine Vereinbarung hatten. Wenn man das bedenkt, widerspricht das der Behauptung, Putin lege es auf die Eroberung der gesamten Ukraine an. Außerdem ist die russische Armee mit allerhöchstens 190.000 Mann in die Ukraine einmarschiert. Ausgeschlossen, mit 190.000 Mann die ganze Ukraine zu erobern. Als die Deutschen am 1. September 1939 Polen überfielen, ging es ihnen darum, nur die westliche Hälfte des Landes zu erobern. Denn die Sowjetunion sollte die östliche bekommen. Also, um Polen für Großdeutschland zu erobern, haben die Deutschen es mit 1,5 Millionen Soldaten überfallen. Glaubt jemand ernsthaft, dass Putin mit höchstens 190.000 Soldaten in der Lage wäre, die gesamte Ukraine zu erobern, die viel größer ist als Polen und noch viel größer als nur das westliche Polen?
Certainly much bigger than the western half.
Well, most people believed he would be successful.
Also die meisten glaubten durchaus, dass er erfolgreich sein würde. Und vor allem gibt es auch ganz andere Erzählungen darüber, was in der ersten Phase des Krieges geschah. Unsere Beobachter, unsere Osteuropa-Experten sagen, diese Erzählung, dass Zelensky von den westlichen Unterstützern der Ukraine zum Abbruch von Verhandlungen mit Russland gedrängt worden sei, die stimme nicht. Das sei russische Propaganda, das sei Fake News. Und natürlich muss man sagen, die Ukraine kämpft darum, als Staat zu existieren und für das Recht auf Anerkennung ihrer Grenzen. Also, was sagt der Realist zu diesem russischen Angriff? Sagen Sie wirklich, das war auch eine rationale Handlung, die als Ausdruck einer Vernunft erklärt werden kann?
It was announced in April 2008.
Im April 2008 wurde angekündigt, dass die Ukraine und Georgien in die NATO aufgenommen werden. Damit begann der ganze Ärger. Das war der NATO-Gipfel im April 2008.
Das war in Bukarest und Merkel und Sarkozy waren dagegen.
Merkel und Sarkozy at the time opposed it. Absolutely. We're in a heavy conflict with the United States.
And Angela Merkel later said that the reason she opposed it, and she adamantly opposed it at Bukarest, was because she understood that Putin would see it as a declaration of war against Russia.
Richtig. Und Angela Merkel hat später gesagt, dass sie sich deshalb in Bukarest so entschieden dagegen ausgesprochen hat, weil sie verstanden hatte, dass Putin das als Kriegserklärung gegen Russland betrachten würde. Stellen Sie sich das vor, was Merkel da sagte. Putin würde es als Kriegserklärung sehen. Also, die Russen haben im April 2008 klargestellt, dass eine Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die NATO für sie inakzeptabel war, nicht hinnehmbar. Und Bill Burns, jetzt CIA-Chef, damals US-Botschafter in Moskau, hat in einem Memorandum für die damalige Außenministerin Condoleezza Rice deutlich gemacht, dass praktisch jedes Mitglied der russischen Regierung, der außenpolitischen Elite, knallhart gegen diese NATO-Erweiterung war. Und was haben die Vereinigten Staaten dann getan? Sie drängten und drängten und drängten die Ukraine in die NATO. Die Russen haben das als existenzielle Bedrohung betrachtet und unmissverständlich klargemacht, dass sie das nicht hinnehmen. Und was haben wir gemacht? Wir haben gedrängt und gedrängt und gedrängt. Im Dezember 2021, als Putin dem NATO-Generalsekretär und US-Präsident Biden eine diplomatische Lösung anbot, wie haben die Vereinigten Staaten reagiert? Sie haben gesagt, wir verhandeln nicht mit denen darüber, was sie besorgt. Punkt. Einen Monat später ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Ganz im Sinne der guten alten Politik des Gleichgewichts der Kräfte. Das war rational. Die Russen haben deutlich gemacht, dass die NATO mit der Ukraine vor ihrer Haustür für sie kategorisch ausgeschlossen war.
Russians made it clear that NATO on their doorstep, Ukraine and NATO was categorically unacceptable.
Sie beschreiben die Ukraine als einen Staat, der von der NATO und durch US-Interessen gelenkt wird. Die Ukrainer würden Ihnen entgegnen, nein, wir selbst wollten der NATO beitreten. Die Georgier sagen, sie selbst wollten der NATO beitreten. Die baltischen Staaten wollten selbst ein Teil der westlichen Welt und der EU sein. Das ist ein Teil ihrer Selbstbestimmung und das ist Teil einer auf Regeln basierenden internationalen Ordnung, die das Selbstbestimmungsrecht der Staaten schützt.
You can make that argument, but it's a foolish argument.
Das können Sie behaupten, aber es ist töricht.
In international politics, if you're a small state and you live next door to a great power, you have to pay very careful attention not to alienate or anger that great power.
Wenn Sie ein kleiner Staat neben einer Großmacht sind, müssen Sie in der internationalen Politik sehr vorsichtig sein und darauf achten, diese Großmacht nicht vor den Kopf zu stoßen und zu verärgern. Wenn Sie das tun, wird die Großmacht Sie zerquetschen. Das ist doch in der westlichen Einflusssphäre genauso. Die Vereinigten Staaten haben die Monroe-Doktrin und die sagt im Kern, die westliche Hemisphäre ist unsere Nachbarschaft und keine andere Großmacht darf da militärisch präsent sein.
In 1962, when I was a young boy, the Soviets put missiles in Cuba.
1962, als ich ein Junge war, haben die Sowjets Raketen auf Kuba stationiert. Die USA haben der Sowjetunion klargemacht, dass sie die abziehen müssen. Ihr, die Sowjetunion, dürft keine militärischen Kräfte in der westlichen Hemisphäre stationieren. Das ist unser Hinterhof. Also, das gilt auch für die Ukraine. Die Russen wollen kein Militärbündnis, das im Kalten Krieg der Todfeind der Sowjetunion war, vor der eigenen Haustür. Ich verstehe nicht, warum die Amerikaner das nicht begreifen.
Why Americans don't understand that is hard to comprehend.
What is the message behind this argument?
Was heißt das heute mit Blick auf Taiwan?
Taiwan's a very different story.
Das ist eine ganz andere Geschichte.
Because we are already in East Asia as a result of the Cold War and World War II.
Denn wir sind bereits als Folge des Kalten Krieges und des Zweiten Weltkriegs in Ostasien präsent. Das heißt, wir müssen uns nicht über den Pazifischen Ozean bis nach Taiwan bewegen. Die Vereinigten Staaten und Taiwan sind seit einer langen, langen Zeit faktisch Verbündete. Und wir haben starke Verbindungen mit Südkorea, mit Japan, mit den Philippinen, mit Australien. Wir sind also schon da. Wir versuchen, den Status quo zu erhalten. Was in Europa passiert, ist ganz anders. Als der Kalte Krieg 1989 endete, haben wir versprochen, dass es keine NATO-Erweiterung geben wird. Und dann hat sich die NATO langsam, aber stetig in Richtung Russland ausgedehnt. Die erste Tranche der Erweiterung war 1999, die zweite 2004. 2008 kam auf dem Gipfel in Bukarest die Ankündigung, dass die Ukraine und Georgien NATO-Mitglieder werden. Die Russen haben schon 1999 wütend aufgeheult und dann 2004. Aber sie konnten nichts tun. 2008 war ich sicher, dass sie es in diesem Fall stoppen würden. Es ist ja kein Zufall, dass es im August 2008, 4 Monate nach dem Gipfel in Bukarest, einen Krieg zwischen Georgien und Russland gab. Die Russen haben den Georgiern klargemacht, ihr werdet kein NATO-Mitglied. Und natürlich ist der Ukraine genau dasselbe passiert. Und wenn Leute wie Sie sagen, die Ukraine habe ein Recht, der NATO beizutreten, und Sie drängen sie dazu, dieses Recht wahrzunehmen, dann führt das am Ende dazu, dass Sie die Ukraine zu dem Punkt gedrängt haben, an dem sie zerstört wird. Das muss man verstehen. Die Folge der NATO-Erweiterung ist die Zerstörung der Ukraine als Staat. Was davon bleiben wird, nach nachdem sie einen großen Teil ihres Staatsgebiets verloren haben, ist ein dysfunktionaler Rumpfstaat. Das ist die Konsequenz aus ihrem Argument, dass die Ukraine ein Recht auf einen NATO-Beitritt hat.
Was ist denn die Alternative des Realisten?
The realist alternative was to back off on NATO expansion.
Ein Ende der NATO-Erweiterung.
Now, I mean, we are in a war.
Nein, ich meine heute. Wir sind in einem Krieg und in den Vereinigten Staaten steht eine Wahl bevor. Wozu rät der Realist?
Well, the realist advice would be to now try to cut a deal.
Tja, ein realistischer Rat wäre, jetzt einen Deal mit den Russen zu suchen und die Ukrainer dazu zu drängen, den besten Deal abzuschließen, den sie bekommen können. Die Ukrainer müssten dafür erklären, dass sie der NATO nicht beitreten und ein neutraler Staat werden wollen. Es müssten die russischen Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden und sie müssten den Russen den größten Teil des Gebiets, wenn nicht das gesamte Gebiet, das sie jetzt kontrollieren, überlassen. Das wäre der Deal. Wird das irgendjemand in der Ukraine, in den Vereinigten Staaten oder in Europa akzeptieren? Nein. Also, wenn ein Realist wie ich das sagt, ist das in den Wind geredet. Das ist Zeitverschwendung.
Wir werden ja sehen, was bei den Wahlen in den USA passiert.
Die spielen keine Rolle. Die Republikaner und die Demokraten sind da nicht wirklich anders. Wir sind der Ukraine nun einmal verpflichtet. Und es wäre schwer erträglich, die Ukraine jetzt einfach aufzugeben. Und noch schwieriger wäre das für die Europäer, besonders für die Deutschen. Wir werden die Ukraine also nicht im Stich lassen. Wir werden sie weiter unterstützen. Sie werden irgendwie weiterkämpfen. Und höchstwahrscheinlich wird das so weitergehen. Und die Beziehungen Europas zu Russland auf unabsehbare Zeit vergiften.
Let's look back into history.
Schauen wir nochmal zurück in die Geschichte und auf den Streit zwischen Realisten und Liberalen in den internationalen Beziehungen. Wo war historisch gesehen die US-Politik vom Realismus geprägt und wo vom internationalen Liberalismus?
My argument is that for almost all of its history, the United States has behaved in a realist fashion. And it's disguised its realist behavior with liberal rhetoric.
Ich meine, dass die USA sich in ihrer Geschichte immer realistisch verhalten und das in liberaler Rhetorik verkleidet haben. Die einzige Ausnahme ist der unipolare Moment, in dem die Vereinigten Staaten die einzige Großmacht im internationalen System waren. Und weil es da nur eine einzige Großmacht gab, die nicht im Wettbewerb mit anderen Großmächten stand, mussten sich die USA in dieser Zeit nicht an die realistische Logik halten und konnten den Vorgaben der liberalen Ideologie folgen. Meine These ist, dass die USA während des unipolaren Moments eine Politik der liberalen Hegemonie verfolgt haben. Das war das einzige Mal in unserer Geschichte, in der wir wirklich ernsthaft eine liberale Außenpolitik betrieben haben.
And my argument is, it's the only time in our history where we have actually pursued in a meaningful way a liberal foreign policy.
Doch das war etwa im Jahr 2017 zu Ende, als sich die Welt von einem unipolaren System zu einem multipolaren System wandelte. Erstens mit dem Aufstieg Chinas und zweitens, indem Putin Russland wieder auferstehen ließ.
Sie sagen also, dass die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg nur in ihrem eigenen Interesse handelten, um ihre Vormacht in der bipolaren Welt und dem Machtkampf mit der Sowjetunion zu erhalten? Da gibt es in Europa natürlich andere Wahrnehmungen. Wenn ich zum Beispiel an meinen Vater denke, der ist jetzt über 80 und war am Ende des Zweiten Weltkriegs ein Schuljunge, der hat mir immer erzählt, wie in seiner bayerischen Heimatstadt ein amerikanischer Offizier in die Schule kam und ihnen Papier und eine kleine Druckerpresse gab, damit sie zum ersten Mal eine Schülerzeitung drucken konnten. Und der verteidigte die Schüler gegen ihre deutschen Nazilehrer und pflanzte so die Vorstellung von einer liberalen Demokratie in Westdeutschland. Das ist eine Erinnerung, die eine ganze Generation in Deutschland geprägt hat, dass die Nachkriegsordnung in Westeuropa nicht nur in Amerikas Eigeninteresse lag, sondern ihnen etwas gegeben hat. Die liberale Demokratie war in unserem eigenen Interesse.
Well, the fact is that we stayed in Europe after World War II because we had to contain the Soviet threat. Otherwise we would have gone home.
Nun, wir sind nur wegen der sowjetischen Bedrohung nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa geblieben, sonst wären wir nach Hause gegangen. Denken Sie mal an den Ersten Weltkrieg. Kaiserdeutschland wurde besiegt und im Versailler Vertrag wurden ihnen harte Bedingungen diktiert. Eine Armee von nur 100.000 Mann. Damit waren die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg für niemanden mehr eine Bedrohung. Und die Sowjetunion war ein unsicherer Kandidat. Es herrschte Bürgerkrieg, sie war schwach und war im Ersten Weltkrieg faktisch von den Deutschen besiegt worden. 1918 wurde sie mit dem Vertrag von Brest-Litovsk von den Deutschen gedemütigt. Es gab für uns nach dem Ersten Weltkrieg keine sowjetische Bedrohung, keine deutsche Bedrohung. Also gingen wir nach Hause.
We were primed to go home after World War II.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir auch darauf eingestellt, nach Hause zu gehen. Aber dann haben wir gesehen, meine Güte, die Sowjetunion hat gerade Nazi-Deutschland besiegt. Die Rote Armee ist unglaublich mächtig. Frankreich und Großbritannien können sie nicht in Schach halten. Deshalb sind wir geblieben.
The United States behaved in a remarkably smart and benign way.
Nun haben sich die Vereinigten Staaten gegenüber Westdeutschland sehr klug und wohlwollend verhalten. Und das hat ihr Vater erlebt. Da spielte Liberalismus eine wichtige Rolle. Aber der Hauptgrund für uns, in Europa zu bleiben, war pure Realpolitik. Die Sowjetunion eindämmen. Aber wie wir das gemacht haben, nicht nur politisch, was Sie meinten, sondern auch wirtschaftlich, das war sehr stark liberal geprägt. Deswegen ist es nicht überraschend, dass die meisten Europäer die Vereinigten Staaten als eine Art gütigen Hegemon sehen. Die Europäer wollten die Amerikaner nicht nach Hause schicken. Als der Kalte Krieg endete, haben die Sowjets Osteuropa verlassen. Warum haben die Europäer da nicht zu den Amerikanern gesagt, danke, aber jetzt ist es Zeit für euch nach Hause zu gehen. Wir wollen unsere volle Souveränität zurückhaben. Wir wollen nicht mehr, dass sich die Vereinigten Staaten in unsere Politik einmischen, so wie sie das in Europa getan haben. Kein Europäer hat das gesagt. Tatsächlich wollten sie uns unbedingt halten. Warum? Weil sie den amerikanischen Schutzschirm wollten.
Sie haben, ich glaube, 2012 und davor angeregt, die Ukraine und Deutschland mit Atomwaffen auszurüsten.
Oh, in 1993... when there was a big debate about what to do with Ukrainian nuclear weapons.
1993 gab es eine große Debatte darüber, was man mit den ukrainischen Atomwaffen macht. Erinnern Sie sich an den Zusammenbruch der Sowjetunion? Vier der neuen Staaten verfügten über Atomwaffen: Russland, Kasachstan, Weißrussland und die Ukraine. Kasachstan und Weißrussland gaben ihre Atomwaffen ab. Die Ukrainer waren versucht, sie zu behalten. Ich glaube, ich war der einzige im Westen, der sich dafür aussprach, der Ukraine ihre Atomwaffen zu lassen. Ich habe gesagt, eines Tages könnte es Ärger geben. Und dann wird die Ukraine diese Atomwaffen brauchen. Nicht um sie zu benutzen, sondern als Abschreckung. Atomwaffen sind die ultimative Abschreckung. Das war ja vor der NATO-Erweiterung. Darum ging es ja noch gar nicht. Mein Punkt war, dass die Russen und die Ukrainer so eng verflochten waren. Wir haben ja gesehen, was damals auf dem Balkan los war. Also eine so gemischte Bevölkerung von Russen und Ukrainern könnte zum Problem werden. Und die Russen könnten dann über eine Invasion im sogenannten nahen Ausland nachdenken in der Ukraine. Ich habe also gesagt, wenn die Ukraine Nuklearwaffen hat, schafft das Stabilität. Natürlich fanden mich damals alle verrückt, besonders Präsident Clinton. Und der zwang die Ukrainer dazu, ihre Atomwaffen abzugeben. Später hat Clinton zugegeben, dass das ein Fehler war.
Now said that it was a mistake on his part to coerce the Ukrainians into giving up their nuclear weapons.
When it happened now, a few days after the Russian invasion into Ukraine, the German Chancellor.
Wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende. Was sagt Ihnen dieser Begriff, der seitdem weltweit immer wieder zitiert wird?
Well, I think that it's very clear that everybody was shocked, truly shocked.
Alle waren entsetzt, wirklich entsetzt, dass es jetzt einen Krieg in der Ukraine gibt mit einer Großmacht. Und dass gleichzeitig auch die Vereinigten Staaten involviert sind. Sie kämpfen nicht direkt gegeneinander, aber es ist nahe an einem direkten Krieg zwischen Russland und den USA. Und das hat Konsequenzen für die Deutschen. Denn die Deutschen sind in der NATO eng mit den Vereinigten Staaten verbunden. Deshalb mussten sie ihre Standpunkte in der internationalen Politik überdenken, insbesondere mit dem Blick auf ihren Hinterhof. Aber ich glaube, wirklich viel hat sich in Deutschland nicht verändert. Die Deutschen sind wie alle Europäer von den Vereinigten Staaten abhängig und geben den schwarzen Peter an sie weiter. Ich sage nicht, dass die Deutschen nicht viel Geld und ein paar Waffen an die Ukraine gegeben haben. Aber die Deutschen wollen keine Führungsrolle, wegen der Geschichte und weil es viel einfacher ist, die Amerikaner die schwere Arbeit machen zu lassen.
Aber es gibt seit Jahren ein Bewusstsein, dass sich da etwas ändert. Angela Merkel hat in ihrem letzten Jahr als Bundeskanzlerin gesagt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir mehr tun müssen, weil die Amerikaner das nicht mehr so tun werden, wie wir es gewohnt waren. Und jetzt sehen wir, dass Trump wieder im Oval Office sitzen könnte. Was sehen Sie da kommen? Und wird das zwangsläufig eine rein multipolare Welt oder bleibt noch etwas von der Welt, wie wir sie kannten?
Well, there's no question we're in a multipolar world. And there's no question that it is possible that the United States' relationship with Europe and in particular Germany will change in the future.
Tja, es ist ohne Frage eine multipolare Welt und die Beziehung der USA zu Europa und insbesondere Deutschland kann sich ändern. Man muss verstehen, dass die wichtigste Bedrohung der Vereinigten Staaten heute China ist. Deshalb haben wir ein großes Interesse, uns nach Asien umzuorientieren. Und trotz unseres Engagements haben wir ein Interesse daran, die Verantwortung für die Ukraine an die Europäer abzugeben, besonders an die Deutschen, damit wir uns China zuwenden können. Und jetzt kommt der Krieg im Nahen Osten dazu. Und wegen der engen Verbindung mit Israel haben die USA ihre Aufmerksamkeit zuletzt mehr in den Nahen Osten gelenkt. Und wahrscheinlich werden wir uns da nicht zurückziehen, um uns wieder stärker um die Ukraine zu kümmern. Wenn Sie also sehen, was im Nahen Osten passiert und dass das nicht so schnell zu Ende sein wird und bedenken, dass die wichtigste Bühne für uns Ostasien ist, dann kommt man zu einem Szenario, in dem Europa zurückbleibt. Und wir den Deutschen und anderen Europäern sagen, kümmert euch mal selbst um die Ukraine.
You have to handle the Ukraine portfolio. You can see that happening. The counterargument to that is the United States is so rich.
Das andere Szenario ist, die USA sind so reich und die Europäer sind so daran gewöhnt, dass man ihnen sagt, was zu tun ist, dass die Amerikaner sich gleichzeitig um die Ukraine und den Nahen Osten und Ostasien kümmern. Auch das kann sein.
And that depends on the outcome of the election in the United States.
Und das hängt jetzt vom Wahlergebnis in den USA ab?
I think that the outcome of the election matters. I mean, the question you have to ask yourself, and here there's no clear answer, is how much Trump will matter.
Die Wahlen spielen eine Rolle. Aber was Trump dabei bedeutet, ist offen. Als Trump das letzte Mal ins Amt kam, wollte er Amerikas Rolle in der Welt grundlegend verändern. Trump hat die Zusammenarbeit mit China aufgegeben und versucht, China einzudämmen. Die Probleme, die wir jetzt zwischen den Vereinigten Staaten und China haben, fingen mit Trump an. Und Biden ist dann in Trumps Fußstapfen getreten. Also mit Blick auf China hat Trump die US-Außenpolitik fundamental verändert. Er wollte sich auch aus der NATO zurückziehen und freundschaftliche Beziehungen zu Russland haben, aber das ging nicht.
In the core, would you describe him as a realist in foreign policy perception?
Würden Sie ihn als außenpolitischen Realisten bezeichnen?
Trump?
Ja.
Yes. 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 I think Trump is definitely a realist.
Trump ist ein Realist. Das heißt nicht, die Art seiner Außenpolitik zu verteidigen. Das ist ein Extremfall. Ich glaube, er ist unfähig, eine vernünftige Außenpolitik zu betreiben. Wie er mit den Verbündeten umgegangen ist, war besonders schlimm. Also ich bin kein Fan seiner Amtsführung. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ob er grundsätzlich eine realistische Sicht auf die Welt hatte, ja, ich glaube, das ist so. Er ist kein Liberaler. Biden ist ein überzeugter Liberaler, der in einer Zeit Präsident ist, in der er ein Realist sein muss. Er muss sich mit der Eindämmung Chinas, einem möglichen Krieg gegen Russland in der Ukraine beschäftigen und so weiter. Er ist ein Liberaler, der gezwungen ist, wie ein Realist zu handeln. Und natürlich verschleiert er sein Verhalten mit liberaler Rhetorik. Trump war da eine ganz andere Nummer. Die entscheidende Frage zu Trump ist, als er 2017 ins Amt kam, musste er Berater aus dem Establishment einstellen. Die versuchten, ihn einzuhegen. Leute wie John Bolton, General John Kelly und so weiter.
Und die sind alle gegangen.
Ja, die sind alle gegangen, weil sie sich mit ihm angelegt haben. Trump hatte ganz andere Vorstellungen und die sind dauernd aneinander geraten. Klar, jetzt erklären die Trump-Leute, dass sie für 2025 ein Team zusammenstellen, das nicht aus dem Establishment kommt, sondern Trumps Weltanschauung teilt.
Richard Grenell zum Beispiel, den haben wir als US-Botschafter in Deutschland kennengelernt.
Yes, yes. So, that's a story that says that if Trump is elected and moves into the White House in 2025.
Ja, die sagen, dass sich die US-Außenpolitik radikal ändern wird, wenn Trump wieder ins Weiße Haus kommt, weil er jetzt ein Team hat, das seine Weltanschauung teilt.
That shares his worldview, which was not the case in 2017.
What does it mean from your perspective?
Was bedeutet das, wenn Sie ihn als prototypischen Realisten beschreiben? Ich erinnere mich, wie er seine Weltanschauung in den Vereinten Nationen erklärt hat. Das war genau diese Beschreibung einer internationalen Anarchie, in der Nationalstaaten stets nur für sich selbst nach dem größten Vorteil suchen. Was also passiert, wenn er mit diesem neuen, vielleicht auch professionelleren, jedenfalls ehrgeizigeren Team zurückkommt?
Let's just talk about the different theaters. Let's talk about East Asia first.
Schauen wir uns die verschiedenen Bühnen der Weltpolitik an. Zunächst Ostasien, dann den Nahen Osten und dann die Ukraine und Europa. Okay, ich denke, mit Blick auf Ostasien wird sich wenig ändern, weil er die Eindämmungspolitik gegen China angefangen hat, die Biden fortsetzt. Da wird sich wenig ändern. Mit einer Einschränkung, ich vermute, Trump wird unsere Verbündeten in Ostasien nicht so gut behandeln wie Biden. Die Deutschen kennen das. Trump neigt dazu, Verbündete zu behandeln, als ob sie seine Feinde wären. Und das ist idiotisch.
As if they're hostile adversaries, which is foolish. So I think we will continue to pursue containment in East Asia.
Also ich gehe davon aus, dass wir die Eindämmungspolitik in Ostasien fortsetzen werden und Trump sich nicht so wie Biden bemühen wird, mit Verbündeten zusammenzuarbeiten. Was den Nahen Osten angeht, kein Präsident der Vereinigten Staaten wird Israel nicht bis zuletzt unterstützen. Da wird es kaum einen Unterschied geben, wie sich Trump im Vergleich zu Biden gegenüber Israel und dem Nahen Osten verhält.
When Trump was president, I think it was in 2018, he pulled out of the JCPOA, the nuclear agreement.
Denken Sie daran, dass sich Trump 2018 aus dem JCPOA, dem Atomabkommen mit dem Iran, zurückgezogen hat. Das war dumm. Biden hat dann als Präsidentschaftskandidat gesagt, er werde zum JCPOA zurückkehren. Aber das hat er nicht getan. Wenn Sie sich Bidens Politik gegenüber dem Iran, gegenüber Israel anschauen, ist sie von Trumps kaum zu unterscheiden. Also ich glaube, dass es da keine Veränderung geben wird. Die interessante Frage ist, was in der Ukraine passiert. Nicht nur Trump. Viele Republikaner scheinen die Ukraine aufgeben zu wollen. Und es ist klar, dass die Biden-Regierung das nicht will. Also man wird sagen können, dass die größte Veränderung im Fall, dass Trump gewinnt, die amerikanische Ukraine-Politik sein wird, dass wir dann wahrscheinlich den Stecker ziehen und im Grunde die Ukraine aufgeben.
And if we were to sort of pull the plug and basically abandon Ukraine,
what do you recommend? What your recommendation is?
Das ist ja das, was Sie empfehlen.
No, my recommendation now is to try to work out a peace agreement.
Nicht jetzt, nein. Meine Empfehlung ist, ein Friedensabkommen zu versuchen. Bei dem Gedanken, die Ukraine aufzugeben, würde mir übel werden. Jetzt, nach all den Opfern, die sie gebracht haben, und nachdem wir sie so sehr dazu gedrängt haben, diesen Kampf aufzunehmen. Nein, ich würde gerne eine Verhandlungslösung sehen und dass die Vereinigten Staaten dafür sorgen, dass das Ergebnis für die Ukrainer so gut wie möglich wird. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig von einem Realisten, aber das hat auch eine moralische Dimension. Naja, wie auch immer. Ich glaube, dass sowieso niemand auf mich hört. Wir werden den Kampf fortsetzen, es sei denn, Trump gewinnt und zieht sich aus der Ukraine zurück. Dann ist die Frage, was machen die Deutschen, die Europäer? Sie müssen die Macht Russlands begrenzen und dafür sorgen, dass die Ukraine nicht völlig zerstört wird. Und wenn die Amerikaner dabei nicht mehr helfen, müssen die Europäer, vor allem die Deutschen, ran. Und was tun?
And if the Americans are not there to help in any meaningful way, the Europeans, and I think this means the Germans, are going to have to step up and do something. Do I think that's a likely scenario? No.
Halte ich das für wahrscheinlich? Nein. Es könnte sein, aber ich glaube, die Strukturen in den USA machen es für Trump sehr schwer, die Ukraine einfach im Stich zu lassen.
So, last question. I was surprised to read.
Es hat mich erstaunt, dass Sie bei der letzten Wahl Bernie Sanders unterstützt haben.
Is that right?
Correct. I supported him in the last two elections.
Richtig. Ich war 2016 und 2020 für ihn. Ich lebe ja in Chicago, Illinois. 2016 trat da bei der demokratischen Vorwahl Hillary Clinton gegen Bernie Sanders an. Und ich habe für Sanders gestimmt. 2020 war es Biden gegen Sanders.
Primary in Illinois and I voted for Sanders. And in 2020 it was Biden versus Sanders and I voted for Sanders.
What reasons? Warum?
Well, I think it has to do with American domestic politics more than international politics. I think the United States is in deep trouble at home.
Das hat mehr mit Innenpolitik als mit Außenpolitik zu tun. Die Vereinigten Staaten haben schwere Probleme zu Hause. Vor allem die große wirtschaftliche Ungleichheit, die Opioidkrise, Rassenfragen und so weiter. Das alles hat unsere Geschäftsgrundlagen innerhalb der Vereinigten Staaten fundamental verändert. Ich will noch mal sagen, einer der Gründe, warum ich für den Rückzug aus Europa und ein Ende der NATO war, dass ich wie Barack Obama fand, dass wir daheim unsere Nation neu aufbauen müssen. Und ich finde, dass die Präsidenten seit dem Ende des Kalten Krieges, immer dann, als sie die Möglichkeit hatten, unser Engagement im Ausland zurückzufahren, um uns mehr auf unsere Probleme zu Hause zu konzentrieren, immer genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen sind. Immer mehr Globalisierung, die hier den Verlust von Arbeitsplätzen bedeutete, wenig Investitionen in die Infrastruktur der Vereinigten Staaten und die wirtschaftlichen Aspekte und die Ungleichheit mit allen Folgen wurden vernachlässigt.
I was in favor of not trying to run the world and do nation building in Afghanistan, Iraq, Syria and Libya. I was interested in doing nation-building at home.
Also, statt sich um die ganze Welt und Nation-Building in Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen zu kümmern, interessierte mich Nation-Building zu Hause, Und ich fand, Bernie Sanders war der Richtige dafür. Und der Beweis dafür, in was für Schwierigkeiten die Vereinigten Staaten stecken, war, dass Donald Trump 2016 republikanischer Präsidentschaftskandidat war. Das hatte ich mir in den wildesten Träumen nicht vorstellen können. Und wenn sich 2016 bei den Demokraten nicht der Parteivorstand zugunsten von Hillary Clinton eingemischt hätte, hätten wir wahrscheinlich einen Wahlkampf Sanders gegen Trump gehabt. Und bis dahin hätte sich ja auch niemand vorstellen können, dass ich dann für Bernie Sanders gestimmt hätte.
The idea that Bernie Sanders was a serious candidate in 2016 and that I would vote for Bernie Sanders in 2016 would have been unthinkable.
Aber all das, der Aufstieg von Trump und Sanders, illustriert nur, wie groß die Unzufriedenheit innerhalb der Vereinigten Staaten ist. Deshalb war ich für Bernie Sanders.
Inside the United States. And to sum it up, that's why I voted for Bernie Sanders.
So there's no Bernie Sanders this time. What do you hope for?
Und dieses Mal gibt es keinen Bernie Sanders. Auf wen hoffen Sie jetzt?
I don't know. I don't have a good answer for that.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Joe Biden ist für mich kein attraktiver Kandidat. Ich bin entschieden gegen seine Politik in der Ukraine und im Gazastreifen.
Dislike his policies on Ukraine and on Gaza intensely. I think he's too old for the job.
Ich finde, er ist zu alt. Ich fürchte, seine entscheidenden Fähigkeiten lassen beunruhigend nach. Und er ist der Aufgabe über 4 Jahre nicht mehr gewachsen. Ich würde nicht für Trump stimmen. Also bin ich da etwas verloren.
John, thank you.
You're more than welcome. Thank you for having me.
Thank you for making your room.
Danke, dass Sie Ihr Zimmer zum Radiostudio gemacht haben.
Wenn Sie mir gestern Abend gesagt hätten, dass wir das in ein Studio verwandeln.
Do you want to wait till I move around? Move, or do you?
You
want to move the lamp? Do you want me to move? Is this good like this?
Yeah, it's good.
Das war das Gespräch mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler John Mearsheimer aus Chicago. Die deutsche Übersetzung hat Martin Engler gesprochen. In der nächsten Folge dann, wie angekündigt, eine ganz andere Perspektive, dann das Gespräch mit dem aus dem Senegal stammenden und an der Columbia University in New York lehrenden Philosophen Souleymane Bachir Diagne. Der hat eine idealistische Sicht auf die Welt. Es geht auch darum, wie westliche Philosophen wie Kant und Hegel die Ordnung, auch die koloniale Ordnung der Welt mitgeprägt haben und wie die aus der südafrikanischen Unabhängigkeitsbewegung stammende Vorstellung des Ubuntu dazu beitragen könnte, Brüche und ideologische Gräben in der Welt zu überwinden. Danke am Ende an Hermann Leppich in der Technik, an Friederike Wigger, die die Regie bei der Produktion geführt hat, und an unseren Redakteur Moritz Metz.